HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute zu Gast Dalia Viscott-Moneta, Gastgeber Johanan Schelljem. Es geht um die jüdische Gemeinde Frankfurt, um ihre Integrationsleistung, also wenn nur noch 50% der Gemeinde aus der Ursprungsbevölkerung stammt. In Frankfurt ist das Wirklichkeit geworden und es wurde ein Traum, nämlich die Umsetzung der Intelligenz, in dem Fall jüdischer, aber von Einwanderer in einer Gesellschaft. Okay, Dalia Viscott-Moneta, Gastgeber Johanan Schelljem, wann kamen Sie nach Deutschland? Wir müssten ja eigentlich mit Ihrem Vater beginnen. Der hat eine wilde Migrationsgeschichte hinter sich. Er stammt aus?
Aus Blaszów in Polen. Also eigentlich damals K&K. Und als es Polen wurde, musste die Familie fliehen.
1918. Da wurde seine Mutter erst einmal verprügelt.
Seine Mutter
wurde
verprügelt.
Von einem Klassenkameraden.
Genau. Und die Familie beschloss zu flüchten. Seine Schwester, meine Tante, ist noch gerade dort geboren und sie war ein neugeborenes Baby, als die Familie weg musste.
Und die Polen feierten
ihre Unabhängigkeit mit fröhlichen Pogromen, ja. Also mit für die Juden weniger fröhlichen Pogromen.
Wo flog die Familie hin?
Interessanterweise ist mein Urgroßvater schon in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts nach Frankfurt gekommen. Und ein Teil der Brüder waren schon in Köln und die gingen nach Köln. Mein Großvater hat dort eine Schürzenfabrik aufgemacht mit einem seiner Brüder oder mit anderen Cousins.
Lederschürzen?
Nein, Schürze. Einfach Schürzen. Für Schürzen wurden sehr gebraucht. Also es gab sehr viele Dienstmädchen und die trugen Schürzen. Hausfrauen trugen Schürzen. Schürzen waren ein dolles Geschäft. Und da hat er ein ganz gutes Händchen für gehabt, wie man uns ja nachsagt. Und danach wurde eine Wäschefabrik daraus. Und mein Vater ist relativ behütet in Köln aufgewachsen, ist dort in eine jüdische Schule gegangen. Eine ziemlich berühmte jüdische Schule, in der auch die ganzen Karlebachs unterrichtet haben, Rabbiner Karlebach. Und ist dann als Jugendlicher eigentlich schon in die Hashomer Hatzair, also in die sozialistische, zionistische Bewegung eingetreten.
In welchem Jahrzehnt sind wir jetzt?
Wir sind jetzt sehr wahrscheinlich, er ist 14 geboren, er ist 18 dahin, 24, dann sind wir nach seiner Bar Mitzwa 28, 29, 30.
1930.
1930. Es war eigentlich so das, was junge Juden damals gerne gemacht haben, kamen aus orthodoxen Familien, mein Vater kam aus einer sehr jüdisch-orthodoxen Familie und hatte den Traum eines sozialistischen Gemeinwesens in Palästina und die Gründung eines Kibbutzes.
Dalia Viscott-Moneta, wie hat Ihre Familie das Dritte Reich überlebt?
Also von meiner Vaterseite her ist es so, dass mein Vater 1933 kurz nach dem, was man Machtergreifung nennt, nach Palästina eingewandert ist. Das war die fünfte Alija. Und seine Eltern und seine Schwester und sein Schwager sind 1938 vor den Novemberpogromen ausgewiesen worden nach Polen, weil sie staatenlos war, was offensichtlich der Weimarer Republik überhaupt kein Problem war. Aber im Nazi-Deutschland eben doch. Und dann waren sie mit den Eltern Marcel Greenspan in diesem Niemandsland, in dem die Polen wollten sie nicht, weil sie sagten, die gehören nicht zu uns, die waren mal kein K&K und das interessiert uns nicht. Und Deutschland wollte sie nicht zurückhaben. Also waren sie dort, auch während der Novemberpogrome. Ich habe zu Hause noch die Zugfahrkarte, die sie kaufen mussten, um deportiert zu werden. Und kam dann nach den Novemberpogromen zurück nach Köln und haben da spätestens begriffen, dass sie so schnell wie möglich weg müssen. Das haben sie mit sehr viel Zwischenstopps und Schwierigkeiten und Todesängsten geschafft. Sie waren dann, sind über Casablanca nach, also Belgien, Frankreich, Casablanca, nach Havanna. Und meine sehr blonde und blauäugige Cousine Ingrid ist in Havanna geboren. Und die Familie ist dann erst Ende der 40er Jahre, glaube ich. Ich glaube, ich weiß nicht, wann Amerika die Juden reingelassen hat, aber ich glaube nicht vor 48 sind sie nach New York. Die Familie meiner Mutter war wesentlich mehr betroffen vom Holocaust. Die einzige aus der Familie meiner Mutter, die überlebt hat, war ihre ältere Schwester. Ihr Bruder ist deportiert worden aus Duisburg. Der Rest der Familie ist aus Antwerpen deportiert worden, noch ganz spät, 1943 oder 1944. Es war, glaube ich, der 19. Transport nach Auschwitz. Mein Großvater David mit den zwei Halbschwestern meiner Mutter hat nicht glauben wollen, dass die Deutschen sowas machen. Und mein Onkel, also der Mann meiner Tante, die überlebt hat in der Resistance, wie auch mein Onkel, der überlebt hat in der Resistance, haben sie beschworen, jeden Tag zu gehen. Und die haben gesagt, die Deutschen machen sowas nicht. Das machen die Polen, aber nicht die Deutschen. Und es gibt dann, ich habe einen Stiefcousin, der hat den Einkaufszettel, den die Familie noch bekommen hat, damit sie ordentlich Sachen einkaufen, bevor sie dann nach Auschwitz transportiert werden zum Arbeiten. Und er hat ganz brav alles eingekauft. Und ich frage mich bis heute, wann er begriffen hat, dass sie nicht überleben werden. Ja, sehr schnell wahrscheinlich.
Ja.
Und meine Urgroßmutter ist deportiert worden aus Holland und ist natürlich nicht zurückgekommen.
Wann sind sich Ihre Eltern wo begegnet, Dalia Viskott-Moneta?
Also, soweit ich mein Vater und meine Mutter erzählt haben, dass sie sich, bevor sie nach Palästina gegangen sind, schon begegnet sind, und zwar auf einen Machanäer. Also meine Mutter ist nach Palästina gegangen 1936. Sie ist Jahrgang 17, also sie war auch sehr jung. Und die sind sich begegnet auf einer Jugendfreizeit, einer jüdischen Jugendfreizeit. Meine Mutter kam aus einer religiösen Jugendbewegung. Jugendbewegung war damals alles. Also es war ganz wichtig. Und mein Vater eben aus der sozialistischen Jugendbewegung, und da alle koscher essen mussten, ob sie wollten oder nicht, waren sie eigentlich auch relativ nah zusammen. Und da sind sie sich das erste Mal begegnet. Meine Mutter fand meinen Vater ganz toll. Meine Tante hat sie in höchsten Tönen gewarnt. Dieser Moneta wäre ein Schürzenjäger. Und später haben sie sich dann in Palästina, sind sie sich begegnet, nachdem mein Vater aus dem Gefängnis in Akko entlassen wurde.
Weil er Trotzkist war?
Weil die Engländer während des Stalin-Hitler-Paktes nicht unterschieden haben zwischen Trotzkisten und anderen schrecklichen Kommunisten und eben alle eingebuchtet haben.
Der hat knapp zwei Jahre,
oder? Zwei Jahre, ja, war in Akko.
Akko ist ja die Kreuzfahrerfestung, das sind wahrscheinlich eher düstere Zellen gewesen.
Also ich habe es mir angeschaut, also er hat zu Beginn seiner Haftzeit hat er genau gegenüber von der Hinrichtungsstätte der Briten.
Wen haben die hingerichtet?
Araber, Kommunisten, also Leute, die halt Attentate gemacht haben, die haben schon auch hingerichtet.
Also auch Juden?
Ja. Mhm. Und klar. Und was heißt klar, ist es nicht, aber...
Aber Ihr Vater hat das jetzt nicht als gebrochener Mann verlassen?
Nein, überhaupt nicht. Mein Vater hat gesagt, das war seine Universität. Natürlich hatte er Gorki gelesen, meine Universitäten. Und hat gesagt, es war seine Universität, weil hochinteressante Leute in Akko inhaftiert waren. Wissenschaftler, er hat ja nie studieren dürfen, er ist nach dem Abi weg. Und er hat gesagt, das war seine Universität. Also er wusste eine Menge über Wetterkunde. Der hat alles aufgesaugt. Er hat Sprachen gelernt, er hat Arabisch gelernt. Er hat, glaube ich, im selben Jahr gesessen wie Moshe Dayan. Ob sie sich begegnet sind oder nicht, das weiß ich nicht. Ich glaube, sie sind sich begegnet. Und er hat, hat interessante Sachen dort erlebt und hat allerdings wahrscheinlich eine Tuberkulose dort bekommen. Und hat lustige Lieder gelernt.
Die Sie als Kinder
dann... Antibritische Lieder, die ich sehr gerne als Kind gesungen habe, die keiner verstand.
Okay. Schade, ich würde Sie gerne bitten, eins davon zu singen.
Ich kann eins.
Bitte?
Kiss me goodnight, Sergeant Major, put me in my little wooden bed. Kiss me goodnight, Sergeant Major. Put me in my little wooden bed. Don't forget to wake me in the morning and bring me please a nice cup of tea off tea. And kiss me goodnight, Sergeant Major. Sergeant Major, be a mama to me.
Wunderbar. Ja, also ich meine, der Preis, fünfmal mit TB da niederzuliegen, ist natürlich ein bisschen hoher Preis dafür.
Ja.
Wann ist Jakob Moneta, Ihr Vater, aus Israel weggegangen? Und wissen Sie warum?
Er ist 1947 vor der Staatsgründung schon weggegangen. Und es gibt einen Teil Legende auch dabei. Die Legende sagt, es war ihm nicht sozialistisch genug und er hatte sich erhofft, ein wirkliches Zusammenleben mit den Arabern. Es gibt auch einen Teil Wirklichkeit, das ist, dass er einen Antrag gestellt hat, mit meiner Mutter natürlich gemeinsam, nach Amerika auszuwandern zu seinen Eltern. Der ist natürlich abgelehnt worden. Er hat als Kommunist bei den Briten gesessen. Und das andere war auch Heimweh, weil er ist schon 33 weg. Das heißt, er hat nicht das erlebt, was die anderen erlebt haben, die später weg mussten oder die gar nicht fliehen konnten und die ermordet wurden oder die Geretteten erlebt haben. Also er hat einfach dieses Heldenhafte bewahren können. Ja, er geht als Chalut, also als Aktivist nach Israel, nach Palästina. Er will ein jüdisches Gemeinwesen gemeinsam mit den Arabern aufbauen. Der Sozialismus war ihm wichtig. Und das Leben in Palästina war, abgesehen von der Malaria, ich bin wirklich damit aufgewachsen, dass das ein Traum war. Also obwohl es furchtbar war und obwohl es die Sümpfe gab, aber so dieses das Gemeinschaftsgefühl, das Gemeinschaftliche, das, wovon alle schwärmen, die Israel heute kennen, oder von früher zumindest kennen oder auch heute ein bisschen was davon erleben. Genau mit derselben Begeisterung hat er darüber gesprochen. Und ich glaube, meine Mutter hat das Mittelmeer gesehen, hat sich die langen Röcke und die langen Blusen vom Leib gerissen und ist reingesprungen. Also die war völlig begeistert davon. Aber sie ist mit meinem Vater gegangen und sie, was ihre politische Meinung dazu war, weiß ich nicht, weil sie einfach zu früh gestorben ist. Und ich weiß nur, sie war sehr eigen und sie hat sich auch ihre eigene Meinung dazu gehabt. Sie hat sehr starke Kontakte noch gehabt zu Freundinnen. Und sie hat diese israelische Form der Freundschaftskultur auch immer geprägt, also immer weiter gehabt, sehr viele Freundinnen gehabt, die sie auch sehr mochte und die auch sie auch sehr mochten. Und wir hatten ständig Besuch, also wenn irgendjemand sich leisten konnte, uns zu besuchen, kam er oder wir haben es bezahlt, weil wir hatten ja später, war mein Vater Diplomat und dann gab es ein bisschen Geld, dann konnte man auch Freunde holen. Also das war schon, ich habe sehr lange gebraucht, um dorthin zu fahren, aber ich hatte vorher schon einen Eindruck davon, wie es sein könnte. Und das andere war eben die Sehnsucht nach Deutschland.
Welche Musik spielen wir?
Also das ist jetzt der Song für meinen Sohn. Das ist von Santana, Put Your Lights On.
Put Your Lights On, Santana.
Hey now, all you sinners, put your lights on, put your lights on. Hey now, all you lovers, put your lights on. Put your lights on. Hey now, all you killers, put your lights on. Put your lights on. Hey now, all you children, leave your lights on. Better leave your lights on. Cause there's a monster
Your Lights On von Santana. Gewünscht von Dalia Moneta, zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur, Gastgeber Johann Schellier. Und wie kommt jetzt Dalia Moneta nach Deutschland, nach Frankfurt am Main?
Also erstmal bin ich geboren in Köln und mein Vater hat immer gesagt, ich soll genauso sein wie alle anderen Kinder, was vollkommen absurd war. Erstmal hieß ich Dalia Moneta. Ich habe schwarze Locken. Das gab es nicht mehr in diesem Land. Das muss man auch mal sehen, ja. Mit diesem Namen sowieso schon nicht. Und also ich meine, schwarze Locken hatten sie schon relativ schnell weggesäubert. Und ich meine, es gab keine Kinder wie mich, ja. Und ich bin nicht unter Juden aufgewachsen. Also ich bin unter Sozialdemokraten aufgewachsen. Unsere Freunde waren Susi Miller, die auch jüdisch war, aber die war nicht als Jüdin unsere Freundin. Die war als Sozialdemokratin oder als Sozialistin unsere Freundin. Willi Eichler, solche Leute waren unsere Freunde. Aber eben auch Heinz Kühn.
Der spätere Ministerpräsident.
Der spätere Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, mit dessen Sohn ich gespielt habe.
Aber das heißt, Sie sind als the other, Sie sind als genau. Ein anderer, ein Alien aufgewachsen.
Ja, aber auf der anderen Seite habe ich es auch nicht gespürt. Also ich war 4 Jahre alt, als ich aus Köln wegging und ich habe mit den Kindern aus der Straße gespielt und ich durfte das. Und was ich noch durfte, ich durfte alles. Also gemessen an den anderen Kindern hieß es immer, dat Dalia darf dat.
Also Sonntagskleid, Jewish Princess macht sich genau. Die Wäsche schmutzig,
ja,
egal.
Kein Problem, ja. Ganz genau das. Blaues Tanzkleidchen immer angezogen und es war immer
Schlamm.
Sah aus wie Schlamm. Ja, genau. Und nach Paris gehen war, also ich war nicht glücklich. Also ich wollte nach Köln. Ich wollte zurück nach Köln. Wobei ich in Paris viel mehr untertauchen konnte. Aber das wusste ich nicht. Ich habe mich doch selber nicht gesehen.
Jetzt kommt Dalia Moneta aus Paris mit dieser Familie, in der es durchaus einen sozialistischen, einen Salon gibt, wo viele linke Führungspersönlichkeiten aus Gewerkschaft, aus der Politik ein- und ausgehen. Wie haben Sie Ihre Umwelt erlebt in den 60ern, die Schule in Frankfurt und wo hat sie dann hingezogen?
Also ich war erstmal mutterlos. Das heißt, mein Vater hat gedacht, dass so eine normale Schule vielleicht doch nicht das Richtige für mich ist und hat mich in der Waldorfschule angemeldet, weil er irgendwie gehört hatte, das waren immerhin Pazifisten mit der Idee, dass die Waldorfschule eben, dass es dort keine Nazi-Lehrer gibt. Also möglicherweise gab es keine Nazi-Lehrer, das weiß ich nicht, aber es gab auf jeden Fall eine intellektuellenfeindliche Ideologie, die schon diese Züge hatte. Und als mich eine Mitschülerin antisemitisch beschimpfte und ich ihr eine knallte, weil das war in Frankreich so üblich, das konnte man da machen, ja, war ich die Böse. Also ich war die Aggressorin. Und ich erinnere mich noch, wir hatten einen, ich will gar nicht erzählen, der lebt wahrscheinlich noch, also will ich seinen Namen nicht sagen, aber er hieß Marx mit Nachnamen. Und ich fand das so putzig, dass jemand Marx hieß, aber dieser Marx sagte mir dann, nee, ich krieg's nicht mehr hin. Moment, also da im Haus hast du, es gab irgendwie so ein Benzinfeuerzeug. Das hieß Minimax oder irgendwas mit Max im Haus, rotte jeden Juden aus. Also gut, der hat dann auch nochmal Prügel bezogen. Also ich war schon sehr wehrhaft und aber also das wurde jetzt nicht geahndet, ja. Also ich fand's ein bisschen komisch hier. Ich bin außerdem in Sossenheim gelandet, das muss man auch mal wissen. Also ich will jetzt nicht die Sossenheimer verunglimpfen. Sossenheim ist eben in den 50er Jahren gebaut worden und ist wirklich so ein Stadtteil, so wie Nassauische Heimstätte. Es ist so ein Klotz nach dem anderen. Und das nach Paris war schon ein bisschen schwierig für mich. Der Mensch auf der Straße hier war schon seltsam. Also wenn ich früher in Deutschland war, war ich ja bei unseren Freunden, bei den Schellers, da habe ich das nicht bemerkt, ging ich mit dem Dackel spazieren und hatte meine Freundin Dorit, die fast meine Schwester war, mit der ich gern gespielt habe und andere Kinder, mit denen ich gern gespielt habe. Aber so hier, so allein unter Deutschen, das war das erste Mal bewusst und es war schwierig. Mhm. Und ich meine, ich bin ja auch eine Deutsche, aber ich war eben die etwas andere Deutsche. Auch in der Schule war ich der etwas andere Deutsche. Ich hatte noch zwei jüdische Mitschülerinnen. Das eine war die Zilli Kugelmann, das andere war die Osnat Kugelmann.
Das war ihre Schwester.
Ja. Und Zilli kann sich an mich nicht erinnern, aber ich habe mich immer an sie rangekuschelt. Wahrscheinlich war ich eher lästig, weil ich wusste, es ist die Einzige, die ein bisschen anders ist. Und die Rettung war so 1962, wir kamen 1962, und 1962 wurde der Club Voltaire gegründet. Und das war der Rettungsanker.
Aber da sind Sie gerade 12.
Da war ich 12. Aber ich meine, mein Vater nahm mich ja überall mit hin. Und das war jetzt nicht gerade eine Kneipe oder so.
Das waren intellektuellen Kaschemme.
Ja, genau. Und ich sah da einen jungen Mann mit einem wahnsinnig langen schwarzen Schal und einer Hakennase. Also ich war verliebt in Hakennasen. Ich dachte, das gäbe es in Deutschland gar nicht. Und dunklen Haaren und blauen Augen. Und der hatte so Allüren und trug einen Duffelcoat. Das weiß ich noch genau. Und ich habe den sehnsüchtig angeguckt und dann sagte Eine Freundin meiner Eltern, also meines Vaters, die Inge Hornischer, sagte völlig vergeblich, das geht nicht. Habe ich gesagt, wieso? Und dann hat sie gesagt, der ist schwul. Also es war Günther Arment. Und ich war ganz enttäuscht. Also ich fand das hier dann nichts Despektierliches dabei, weil ich war in Paris aufgewachsen. Es war jetzt nicht irgendwie so wie hier, dass man das ganz schlimm fand. Es war nur die Enttäuschung, dass ich jetzt nicht mal angeguckt werden würde.
Dalia, Viscott-Moneta, jetzt müssen wir etwas Grausames tun, ja. Etwas Schönes und etwas Grausames. Mhm. Das Schöne ist, wir spielen jetzt erstmal eine Musik.
Okay.
Und Sie haben sich gewünscht?
Lay Lady Lay von Bob Dylan. Bob Dylan war so außer natürlich Beatles, die jeder liebte, und so kurz bevor ich die Stones gut fand, hat meine Cousine mir über meine Tante eine LP von Bob Dylan geschickt. Das war die Subterranean Homesick Blues. Ich weiß gar nicht, ob Lady Lay da drauf ist. Aber am Anfang dachte ich, der nuschelt nur rum. Und dann gab es einen Schulfreund, der hat gesagt, oh mein Gott, die erste Dylan-Platte in Frankfurt. Und ich war ganz stolz. Und Lay Lady Lay habe ich sehr gerne, weil das doch für Dylan ziemlich, es hat so was Hippiehaftes und sehr Romantisches. Ich mag es einfach. Und es ist sehr melodisch eigentlich für ihn.
Lay, lady, lay, lay across my big brass bed. Lay, lady, lay, lay across my big brass bed. Whatever colors you have in your mind, I show them to you, and you see them shine. Lay, lady, lay, lay across my big brass bed.
Das war Bob Dylan, Lay, Lady, Lay. Zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur, Dalia Viscott-Moneta, Gastgeber Johanan Schelliem. Erinnern Sie sich an Ihren ersten Tag als Sozialarbeiterin in der jüdischen Gemeinde Frankfurt?
Ja.
Wann war
also
das?
Also ich erinnere mich an mein Einstellungsgespräch.
Wer hat Sie eingestellt?
Damals noch der Hermann Alter, der war damals Sozialdezernent. Und dann war mein Sozialdezernent bis heute der Professor Dr. Latasch. Und ich kann mich erinnern, ich kam aus einem nichtjüdischen Betrieb, nämlich aus der Arbeiterwohlfahrt. Und ich wurde gefragt, ob ich ein jüdisches Herz habe. Und das war im Grunde genommen so das, wo ich gedacht habe, was ist das jetzt für eine Frage? Also es war mir sehr fremd. Und ich war denen, glaube ich, auch sehr fremd. Also ich war Mitglied der Gemeinde, ich war jüdisch, sie kannten mich und meinen Namen. Und eben auch, ich denke, dass sie meinen Vater sehr kritisch gesehen haben. Und mich wahrscheinlich auch, aber es blieb ihnen nichts anderes übrig. Es gab jetzt nicht die Massen von Sozialpädagogen und von Diplompädagogen und überhaupt nicht von jüdischen Pädagogen, die das machen wollten. Und als ich anfing, war meine erste Erfahrung, dass jemand ankam, der vollkommen aus dem Gleis war. Und das aber eben aus dem Gleis war, seitdem er aus dem Lager gerettet wurde. Und ich hatte also diese Erfahrung mit Menschen, die völlig entgleist waren, gar nicht.
Sie sprechen jetzt von wem?
Von einem Herrn, der kam, dessen Namen ich natürlich nicht, nennen wir ihn Schulz. Ja, es gibt ja auch jüdische Schulze. Und der aber, als er gemerkt hat, dass ich einfach neugierig bin und also erstmal, als er gemerkt hat, dass ich fremde, war es ganz furchtbar. Und als er aber gemerkt hat, dass ich neugierig bin und freundlich, wurden wir dann irgendwie wärmer miteinander. Und da war alles zu machen, Sozialhilfe Anträge zu stellen, die Kranken zu versichern. Das war jemand, der immer mal sporadisch in Frankfurt war, aber überall versuchte, Wurzeln zu fassen. Und der ist auch tatsächlich geblieben, erstaunlicherweise. So, das war meine erste Erfahrung. Die zweite war die von einer Dame, die sagte, sie, also die mit so ganz krummen Fingern kam und sagte, sie wird bestrahlt. Und ich war so doof zu sagen, nee, ich glaube, sie haben Rheuma. Das war das Ende der Welt. Also ich war wirklich der böseste Mensch, den man sich vorstellen konnte. Also bis ich begriffen habe, dass diese Strahlen eben doch wichtiger waren und dass man sich derer vielleicht widmen sollte. Einfach gucken, wie sie wohnt und wie es ihr da geht. Und das hat ein bisschen gedauert.
Das war in welchen Jahren?
Das war 1989.
Und dann ging ihr bald?
Dann ging die Tore. Die Mauer fiel. Das war auch nochmal ein seltsames Gefühl, weil es, ich denke, dass die, also ich habe die Freude verstanden, aber ich hatte auch die Angst vor diesem großen Deutschland, das vielleicht mächtig wird und vielleicht die alte Gefährlichkeit wieder erlangt. Und dann kamen die ersten Brüder und Schwestern aus der damals noch existierenden Sowjetunion erstmal über ein ungeregeltes Verfahren, also
Sie sprechen jetzt von jüdischen?
Von jüdischen, inzwischen nennt man sie Zuwanderer, also von Juden aus der damaligen Sowjetunion.
Damals waren es jüdische Flüchtlinge, oder?
Später nannte man sie Kontingentflüchtlinge und damals nannte man sie Migranten.
Erzählen Sie von dieser Erfahrung. Was wurde dort wie besprochen?
Also bevor es ein geregeltes Verfahren gab, und das gab es erst 1991, gab es das sogenannte ungeregelte Verfahren. Das heißt, dass die Bundesländer für sich Quoten hatten. Manche Bundesländer gar keine, andere höhere als Hessen hatte. Berlin gab es schon einige 10.000.
Einwanderer
gab es schon
aus dem Osten.
Und in Hessen war es so, dass der damalige Ministerpräsident Walter Weimann dem gegenüber sehr offen war. Und ich kann mich erinnern, dass wir gesagt bekommen haben, also es können 100 rein. Also diese 100, von diesen 100 standen ungefähr 50 jeden Tag vor der Tür, sodass die 100 schnell erreicht waren. Und ich dann beim Ministerium angerufen habe und gesagt habe, ich hätte jetzt ein Anliegen, das wäre jetzt an den Ministerpräsidenten, aber ich glaube nicht, der Referent würde mir auch reichen. Ich hatte aber den Ministerpräsidenten sofort am Telefon. Ich habe gesagt, Herr Ministerpräsident Weimann, hier ist die so und so und so von der jüdischen Gemeinde, daher Moneta von der jüdischen Gemeinde, Sozialabteilung. Wir haben die sowjetischen Juden hier und wie ist es? Die ersten 100 sind voll. Und da hat er gesagt, 100 dazu, habe ich gesagt, kriege ich das schriftlich? Ja. So, als schriftlich hat ein bisschen gedauert. Ich habe einfach geschworen, es stimmt. Es war dann ziemlich schwierig, weil manche wollten sie heimschicken. Also es war sehr, sehr turbulent und sehr lustig und wahnsinnig anstrengend. Und das Schöne war eigentlich daran, dass so die Ersten, die mit dem ungeregelten Verfahren kamen, natürlich wirkliche Pioniere waren, weil die wussten gar nicht, wo es sie hin verschlägt. Es waren mutige, tapfere Leute, die einfach ins Ungewisse gingen.
Was waren das für Menschen? Was haben die gebraucht?
Erstmal ein Dach über dem Kopf und Geld zum Leben. Und das Allerwichtigste war ihnen Schule für ihre Kinder. Die Schule war das Wichtigste. Also die hätten gehungert.
Das heißt, Frankfurt hat dann Ankerzentren gemacht.
Wir waren das Ankerzentrum und wir waren relativ überfordert. Man muss sich vorstellen, dass wir waren knapp 4.000
Mitglieder der jüdischen Gemeinde. 3.000 noch was.
Und es kamen jeden Tag unglaublich viele Leute und es gab eine sehr, sehr große Hilfsbereitschaft, aber die musste ja kanalisiert werden und es gab keinen Manpower, um diese Hilfsbereitschaft zu kanalisieren.
Von wem die Hilfsbereitschaft?
Von Gemeindemitgliedern. Es gab eine große, große Hilfsbereitschaft und gleichzeitig sofort eine große Enttäuschung, weil es gegenseitige Projektionen gab. Also die sogenannten alteingesessenen Gemeindemitglieder dachten, da kommen jetzt lauter Juden, die möchten nur in die Synagoge. Und die neuen Zuwanderer dachten, da sind lauter deutsche Juden. Und beides stimmte gar nicht. Ja. Also dann haben sie behauptet, es wären gar keine Juden. Das stimmte auch nicht. Und die sowjetischen Juden dachten, dass alle Juden in Deutschland reich sind, was auch nicht stimmte und uns natürlich sehr verärgert hat. Also es gab eine Menge gegenseitiger Projektion. Man musste sich sehr beruhigen, auch gegenseitig. Und dazu mussten eben alle wirklich erstmal ein Dach über dem Kopf haben, was zu essen. Und die Kinder mussten in die Schule.
Dann gehen wir zu den kleinen Sachen. Dach über den Kopf. Ich erinnere mich an ein Hotel im Bahnhofsviertel.
Genau.
Links ein Puff, rechts ein Puff.
So ist es.
Und vor dem Hotel die Fixer.
So war es.
Das war natürlich schön für
das
eine
Leningrader. Das war ein Kulturschock wunderbarster Art. Ja, also inzwischen sind die auch dran gewöhnt. Und da ist es bei uns sauber und ordentlich. Und sie kamen aus sauberen, ordentlichen Städten, in denen man Prostitution, Drogensucht nicht sah, wo es sie doch auch wahrscheinlich gab. Und zumindest Prostitution ganz sicher. Darüber hinaus war es so, dass wenn man die Kinder mit einer Fernbedienung im Hotel alleine ließ, es sein konnte, dass wenn die Eltern zurückkamen, Pornos liefen. Und die mussten auch noch bezahlt werden umdrehen. Also es gab schon sehr große Widrigkeiten. Es war ein Kulturschock für alle, aber vor allem für die Zuwanderer. Und es waren sehr lustige Sachen. Also zum Teil entsetzte Eltern, die kamen und gesagt haben, meine Kinder bekommen in der Schule erzählt, wie Sexualität geht. Oder als der Erste in seine Wohnung kam und das Telefon, also irgendwie er die erste Mahnung bekommen hat, weil er die Miete nicht bezahlt hat, habe ich dann mal ein bisschen rumgefragt, warum. Und weil das dort nicht wirklich wichtig war.
In
der Sowjetunion war Geld nicht so wahnsinnig zentral wie hier. Und ich musste dann sagen, das ist das, was ihr wolltet, das Kapitalismus. Man muss eine Telefonrechnung zahlen, seine Miete zahlen. Ist ganz, ganz, ganz wichtig, ja, weil da verstehen die keinen Spaß hier.
Oh. Jetzt müssen wir zu dieser Übersetzungsarbeit gehen, Dalia Biskott-Moneta. Die Juden in der jüdischen Gemeinde Frankfurt sind keine deutschen
so ist
Juden,
es.
Sondern sind gestrandet.
Ja.
Ignaz Bubis war vor dem Dritten Reich nicht in Deutschland ansässig und viele andere auch nicht. Es gab Ängste. Vielleicht sollten wir uns diese Kulturen, die beiden Kulturen noch mal kurz ansehen, die der Überlebenden und hier Gestrandeten, also die man jetzt Alteingesessene nennt, halbwegs albern, aber gut.
Ja.
Und das waren ja die Alteingesessenen der Restgemeinde, also der Gemeinden, die sich nach zionistischer Sicht auflösen sollte und die Jungen sollen dann zumindest nach Israel zum Militär und den neuen Staat und die Zukunft aufbauen. Und dann gab es eben die russischen Juden, die ja nicht als Verlierer hierher kamen, auch wenn ihr Staat zusammengestürzt ist, sondern sie hatten den großen Vaterländischen Krieg unter dem großen Vater Stalin gewonnen gegen Hitler. Und sie feierten, glaube ich, auch nicht den 8. Mai.
Sondern den 9. Mai, als Hitler vor ihnen kapituliert hat.
Genau.
Also als die Nazis vor ihnen kapituliert haben.
Geben Sie mir diese beiden Erzählungen.
Das ist mir relativ schnell klar geworden, dass die Ressentiments oder dieses tiefe Misstrauen aus diesen beiden Erlebnissen kommen, aus diesem Erlebten. Also ich habe immer gesagt, es ist der 9. November gegen den 9. Mai. Oder der 9. Mai gegen den 9. November. Die sogenannten Alteingesessenen, also die Geretteten, es gibt minimal deutsche Juden mehr, jetzt sowieso kaum mehr, hatten erstmal das Gefühl, sie haben hier in Deutschland gelebt und ich ja auch, mit dieser Vorstellung, wir sind eigentlich hier nicht richtig. Die ganze Welt findet, dass wir völlig bescheuert sind und nicht in Ordnung. Es ist nicht in Ordnung, in Deutschland zu leben nach dem Holocaust als Jude. Wir sollten hier nicht leben.
Also nicht im Land der...
Nicht im Land der Täter. Wir sollten nicht im Land der Täter leben. Und jetzt kommen Leute, die nicht nach Israel gehen. Und jetzt wird's lustig. Wir leben auch nicht in Israel. Aber die Vorstellung war, wenn sie schon irgendwo hingehen, warum dann hierher? Wo wir doch eigentlich schon am Weglaufen sind. Also im Kopf immer mal.
Ja, es hieß ja Restgemeinden.
Es hieß Restgemeinden. Und der 9. Mai oder der 8. Mai war ja für die meisten zwar der Tag der Befreiung, aber auch der Tag, in dem sie begriffen haben, dass es nichts gibt, wohin sie zurückkommen können. Nichts in ganz Europa, kein Stück. Also man muss sich vorstellen, es ist ein unglaublicher Unterschied, ob du ausgebombt wirst und man geht zurück, zumindest zu diesem Haus, baut es auf und irgendwo gibt es... das will ich eigentlich gar nicht vergleichen. Es ist idiotisch, weil es zwei sehr traumatische Ereignisse sind. Aber es gab nichts, wohin sie zurückgehen konnten. Und die Juden aus der ehemaligen Sowjetunion hatten eine Vorstellung von den deutschen Juden aus dem Narrativ von vor 33. Die bürgerlichen, saturierten, gut integrierten, ordentlichen deutschen Juden mit einer großartigen Sozialstruktur und mit sozialistischen Ideen zum Teil. Also wirklich so dieses Bildungsbürgertum. Interessanterweise waren die Zuwanderer gebildeter als die Alteingesessenen. Und die Alteingesessenen waren das eben nicht. Das waren Leute, die mussten nach der Befreiung kämpfen darum, dass sie irgendwie überleben, auch materiell überleben. Einige haben es gut geschafft und es war immer die Hinwendung auf die Kinder sollen es besser haben und die Kinder sollen studieren können. Und in denen Geld sowas wie eine Metapher zum Teil war für Sicherheit. Und die anderen kamen und dachten, wo sind denn unsere deutschen Juden? Und dieser 9. November, von dem wussten die sowjetischen Juden ja nichts, weil in der Zeit verschwanden ihre Verwandten und Freunde. Das war, die hatten nichts mit brennenden Synagogen zu tun und sie wussten es zum Teil gar nicht, weil es gab keine freie Presse mehr dort. Die ersten und zweiten Moskauer Prozesse liefen schon. Babel war schon verschwunden, glaube ich. Man nannte das verschwunden. Ja, und das heißt, die hatten, und die hatten in derselben Familie Täter wie Opfer. Also eine völlig andere Situation und keiner wusste vom anderen. Keiner wusste von dem Leben von anderen. Und das heißt, hier gab es so eine Vorwurfssituation, warum seid ihr nicht in Israel, warum seid ihr nicht frömmer, warum wollt ihr nicht in die Synagoge? Viele waren als Atheisten erzogen, aber ich habe eine wunderschöne Geschichte und die ist von dem ersten Sederabend. Also erst muss ich mal übersetzen, der Seder ist sozusagen
Der Auszug aus Ägypten,
der jedes Jahr wieder begangen wird. Und der Auszug aus
Ägypten, wo man die Befreiung von der Sklaverei feiert
an Pessach. Ganz genau, die Befreiung von der Sklaverei an Pessach. Und es ist uns so nah, uns Juden so nah wie die französische Revolution den Franzosen. Es ist wirklich komplett gestern gewesen. Und jetzt haben die, also der erste Seder wurde gefeiert im großen Gemeindesaal. Da haben 600 Leute Platz gehabt, wir haben 800 reingefercht. Und der damalige Rabbiner war nicht besonders engagiert und auch etwas überfordert. Und normalerweise ist es so, dass an jedem Tisch gibt es einen, der leitet die Zeremonie und dann leitet der Rabbiner die von oben. Und es war natürlich keiner da, der sich auskennte, aber alle hatten schon mal Matz gegessen und gefilten Fisch. Und das heißt, bevor der erste Segen gesprochen wurde, man darf nicht essen, bevor man nicht müde mit dem Kopf in die Suppe fällt. Also weil gebetet wird und dann kann man endlich essen. Nein. Also der Teller war verputzt. Es gibt so einen Zederteller, da ist alles drauf und da gibt es was zu essen und so. Und das darf man alles nicht anrühren.
Die Speisen haben alle eine Bedeutung.
Und die haben alles aufgegessen vor dem ersten. Ich habe gedacht, toll, alles Juden, die mögen das. Ja. Also ich meine, wer mag schon Matze, der nicht damit aufgewachsen ist? Schmeckt wie Pappe.
Und ich finde, es schmeckt.
Aber ich finde auch, es schmeckt. Aber was soll ich sagen? Ich bin damit aufgewachsen.
Ja, aber gut, es war ein völlig arreligiöses Verhalten. Die haben einfach aufgegessen, was da war.
Genau. Und sie haben sich super wohl gefühlt. Sie waren gar nicht feindselig.
Sie haben sich verhalten wie im GUM, also dem großen Kaufhaus von Moskau. Also wenn es
was gibt, dann wird's gegessen.
Unterwäsche gibt, dann kaufen wir so viele, wie wir je brauchen werden, weil es wird nie wieder welche geben.
Ja.
Und das heißt, sie kamen auch mit einem anderen Forderungsverhalten. Also,
Da bin ich ja immer ganz sauer. Also sie kamen mit einer großen Kenntnis der deutschen Gesetzgebung und sie waren mündige Bürger. Und ich habe mich immer gefragt, woher eigentlich diese ganzen Unterdrückten, wo sind eigentlich die ganzen unterdrückten Sowjetbürger? Nichts davon ist von denen unterdrückt. Also was haben die mit den Leuten gemacht dort? Die standen da mit dem damaligen BSHG, Bundessozialhilfegesetz, in der Hand und wussten schon alles. Und ich habe gesagt, wir können die Plätze tauschen, alles gut. Ja. Und ich fand es sehr gut und die Behörden haben sich furchtbar geärgert. Und nicht nur das, sondern sie sahen auch noch gut aus. Also sie waren jetzt keine Underdogs, die da rumgekrochen sind und gejammert haben und geheult und.
Es waren viele Akademiker.
Es waren sehr viele Akademiker und die hatten auch nicht vor, Sozialhilfeempfänger zu bleiben unbedingt, obwohl es ihnen immer nachgesagt wurden.
Aber sie hatten vor, das zu kriegen, was ihnen
zustand. Absolut das. Und sie kamen mit Berufen, die wirklich hier benötigt wurden.
Kinderarzt und
genau, es waren
Ingenieure.
Sagen wir mal Ingenieure, vielleicht nicht gerade das, was die dort gemacht haben. Also man braucht nicht unbedingt einen Schiffsbauingenieur in Frankfurt. Aber die Kenntnis, also die Bereitschaft auch, das Engagement hat man gebraucht.
Aber Dalia Moneta, erklären Sie mir das. Warum haben die alteingesessenen jüdischen Mitbürger in Frankfurt nicht die GSG 9 gerufen und hat gesagt, schafft uns diese Flüchtlingsplage vom Hals?
Ach so, genau, das wäre jetzt mal interessant zu sagen. Trotz aller Animosität, und das ist ganz, ganz wichtig, gab es eine grundsätzliche Bereitschaft. Trotz aller Vorurteile, trotz Reibereien und trotz Vorurteile gab es eine grundsätzliche Bereitschaft der Aufnahme. Grundsätzlich. Mhm. Also es gab sie vom Vorstand, es gab sie von den Mitgliedern, es gab sie nicht von allen Mitgliedern, es gab Animositäten, es gab Feindseligkeiten, aber es gab eine grundsätzliche Bereitschaft. Und wenn man eine grundsätzliche Bereitschaft hat, dann kann man eigentlich auch über Vorurteile hinwegsehen und sie überwinden.
Müssen wir jetzt den Namen Ignaz Bubes nennen?
Und
Salomon Korn, sein Nachfolger als Leiter der Gemeinde?
Ja.
Die Deutschen wollten ja auch ihre Brüder und Schwester aus der DDR haben. Und als sie sie gekriegt haben, waren sie nicht wirklich froh.
Ja, wir waren ja auch nicht immer froh. Also das wäre jetzt anmaßend zu sagen. Aber der Kopf sozusagen in Frankfurt, Ignaz Bubes, hat eine Art, wie soll ich sagen, aufgeklärten Absolutismus betrieben. Das war jemand, in dem Moment, wenn man sich kümmert, auch wenn man schimpft, wenn man die zurechtweist und sagt, ihr müsst jetzt Deutsch lernen, Deutsch lernen, Deutsch lernen, Deutsch lernen, ihr müsst die Sprache lernen. Ja. Er hat nicht gesagt Judentum lernen, er hat gesagt Deutsch lernen. Es war ganz wichtig für ihn, dass er gesagt hat, ihr müsst Berufe haben, ihr müsst arbeiten, ihr müsst integriert sein in dieser Gesellschaft. Und er war nicht derjenige, der gesagt hat, ihr seid uns nicht jüdisch genug. Und das hat diesen Menschen ein Zugehörigkeitsgefühl gegeben. Dann muss ich sagen, unsere Sozialabteilung war sehr hilfreich, weil ich hatte ein bisschen eine Ahnung von der Sowjetunion. Ich hatte deren Literatur gelesen. Also wenn jemand aus Gomel kam, habe ich an Lassi Kreutzschwanz von Ilja Ehrenburg gedacht. Und ich habe es ihnen auch gesagt. Und das war sofort ein Türöffner. Ich kannte diese auch die Geschichte der russischen Juden, nicht nur der sowjetischen Juden, auch der ukrainischen Juden.
Warum sind die Zuwanderer nach Frankfurt in Frankfurt geblieben? Es gibt ja lohnendere Ziele, also Kanada, die USA.
Also wer in die USA konnte, ist in die USA gegangen.
Waren es viele?
Ja, also die USA nahmen 40.000 im Jahr auf. Das ist nicht viel, aber es ist viel. Und wir haben Klienten, deren meisten Angehörigen in den USA sind. Also in Israel und in den USA.
Wie hat sich die jüdische Gemeinde Frankfurt durch die Zuwanderung verändert?
Also sie ist wesentlich lebendiger und diverser geworden. Wir haben, was Kultur und Kunst betrifft, haben wir eine große Palette zu bieten. Die Machanot, die früher, also die Jugendfreizeiten, die jüdischen Jugendfreizeiten, die früher so ein bisschen vor sich hergedümpelt haben, sind wesentlich mehr frequentiert. Ich glaube, dass alle in Frage kommenden Kinder in unserer jüdischen Schule angemeldet werden und auch im Kindergarten. Also es gibt schon eine starke Nähe, aber wir müssen auch aufpassen, dass wir das nicht verlieren. Es brauchen uns nicht mehr so viele. Ja. Es gibt einen unglaublichen Boom. Ich habe immer gesagt, der Erste, der im Hotel geboren wurde, hat eins. Und es stimmt fast.
Hat was?
Ein Hotel.
Danke, dass Sie zu Gast waren im Doppelkopf auf HR2 Kultur. Dalia Viscott-Moneta, Gastgeber Jochen Anschelium. Wir lassen die Sendung ausklingen. Womit?
Mit Barbara Streisand, Avinu Malkeinu.
Oh, ein Gebet.
Ja.
Ich finde, das
Avinu
passt
Malkeinu.
Immer.
Ja, genau,
unser
das passt immer.
Vater, unser König.
Unser Vater, unser König.
Avinu Malkeinu, gesungen von Barbara Streisand. Danke, dass Sie da waren.